Es geht heute um Pegida und live im Studio ist Erdogan Karakaya, Doktorand in Frankfurt. Und was machst du sonst noch?
Also ich habe zunächst einmal in Heidelberg studiert. Ich habe das Vergnügen gehabt, Islamwissenschaft, Religionswissenschaft und europäische Kunstgeschichte zu studieren und bin seit mehr als einem Jahr jetzt Doktorand an der Goethe in Frankfurt. Und ansonsten bin ich seit 5 Jahren freier Mitarbeiter der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg und habe dafür das Vergnügen, dass ich insbesondere mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in der schulischen und außerschulischen Arbeit Fortbildung machen darf und Vorträge machen darf. Und in letzter Zeit, insbesondere in den letzten 1,5 bis 2 Jahren, machen wir ganz, ganz viel auch mit Bundesfreiwilligendienstlern. Also hier sind wir in Tübingen und in der Nähe befindet sich Bodelshausen, das Bildungszentrum, wo wir sozusagen auch mit sehr vielen jungen Menschen dann auch dann arbeiten.
Was ist da der Schwerpunkt von eurer Arbeit?
Also wir haben im Endeffekt bei der Landeszentrale für politische Bildung haben wir 2 Stränge in unserem Team MAX. Also das bedeutet, unser Team heißt mit Zivilcourage gegen Extremismus und wir arbeiten präventiv zunächst einmal gegenüber den Rechtsextremismus und gegenüber die Prävention gegen islamistischen Extremismus. Meine Aufgabe ist es eher im islamistischen Extremismus sozusagen präventiv zu arbeiten. Wir machen sehr viel über Lebenswelten junger Musliminnen und Muslime, also einfach ganz normale Infos und teilweise, welche Subkulturen von jungen Muslimen gibt es, wie vermeiden wir es, Pauschalisierungen zu treffen, wie gehen wir mit Vorurteilen auch um und natürlich aber auch, was bedeutet Islamismus? Also dieser Begriff, der beinhaltet leider Gottes auch den Begriff Islam und da kommen die Leute einfach durcheinander. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir haben es tatsächlich schon erlebt oder ich habe es in ein paar Fortbildungen erlebt, wenn Lehrerinnen und Lehrer sagen, in meiner Klasse gibt es auch 3 Islamisten. Aber eigentlich meinen sie Musliminnen und Muslime. Also die Begriffsdefinitionen und weil die in den letzten Jahren einfach in den Medial sehr in Gebrauch sind und man gar nicht tatsächlich diese Dinge zuzuordnen weiß. Man hört in den letzten 2 Jahren über Salafismus und möchte das auch irgendwie gleich zuordnen. Man hört irgendwelche Zahlen und gerät teilweise in Panik. Und wir versuchen da sozusagen mit Fakten, auch mit Daten, die wir haben und ständig auch aktualisieren, dann auch zu verklickern, hey, das sind die tatsächlichen Infos, ja, das, wie können wir damit umgehen und warum gehen wir so damit um, wie wir damit umgehen, ja. Also im Endeffekt auch eine Prävention gegenüber Ressentiments, auch die wir tatsächlich in unserer Gesamtgesellschaft auch haben.
Du hast ja auch noch ein eigenes ehrenamtliches Projekt, Initiative Kabir.
Genau, also die Initiative Kabir.de ist die erste Internetseite in Deutschland, die muslimische Grabfelder und Bestattungskultur dokumentiert. Das klingt natürlich zunächst einmal sehr morbide auch. Ja, das ist so ein Hobby von mir geworden. Ich habe in meiner Magisterarbeit in der Islamwissenschaft in Heidelberg habe ich über die Transformation von muslimischen Bestattungsritualen in Deutschland geschrieben. Das bedeutet, allein dass Muslime jetzt in Deutschland sind und Deutschland leben und natürlich auch in Deutschland sterben, ja, haben sie den Wunsch, auch hier bestattet zu werden. Aber wie geht man jetzt mit einer neuen deutschen muslimischen Bestattungskultur um? Das bedeutet, wie kann man die Traditionen oder wie kann man bestimmte Rituale, die man ja kennt, die verschriftlich sind, wie kann man diese übertragen? Auch wie kann man sie einordnen in das Friedhofsgesetz beispielsweise, die ja kommunal sind, ja? Also über all diese Konflikte habe ich versucht zu schreiben. Und danach, ich habe gemerkt in meiner Magisterarbeit, es gibt keine Internetseite, die tatsächlich irgendwie mir sagt, wie viele Grabfelder es gibt. Ich kann über jeden Wikipedia-Link kann ich feststellen, wie viele Friedhöfe es in Deutschland gibt. Also es gibt etwa 32.000 Friedhöfe. Und bezüglich der muslimischen Grabfelder gab es auch in dem wissenschaftlichen Artikel und immer noch sehr viele Spekulationen. Also, dass man von 250, 350 oder so geredet hat und nicht mehr. Und das war mir zu wenig. Und ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass man sogar in wissenschaftlichen Artikeln nur spekuliert über die Anzahl von muslimischen Grabfeldern. Und ich habe dann versucht, sozusagen sukzessiv dann diese Grabfelder auch irgendwie zu dokumentieren. Das heißt, bei schönem Wetter, insbesondere im Frühjahr und im Sommer, gehe ich mit meiner Kamera auf Friedhöfe. Auch hier in der Umgebung gibt es ja ein muslimisches Grabfeld. Hier gibt es einen Reutlingen an der Römerschanze und fotografiere das Ganze.
Und das kann man dann auf deiner Webseite sich angucken oder informieren sich dort?
Genau, auf meiner Webseite kann man sich die Bilder anschauen, die ich schon hochgeladen habe. Ansonsten versuche ich über den gleichen Namen auch Initiative Kabir bei Facebook und auch bei Twitter Informationen zum Bestattungsgesetz, zu den Entwicklungen, auch zum Sterben, Tod und der Trauerkultur, insbesondere was mit Muslimen zu tun hat, dann auch irgendwie zu informieren. Weil über die sozialen Netzwerke geht das einfach ein bisschen schneller als über die Internetseite. Versuche sozusagen immer am Ball zu bleiben und werde tatsächlich auch angefragt, also von ganz, ganz verschiedenen Menschen. Teilweise sind das Betroffene, die jemanden verloren haben oder die wissen, dass sie beispielsweise eine Totgeburt auf die Welt kriegen werden und die haben aber keine Anbindung zu einer muslimischen Gemeinschaft. Aber sie sind Muslime und sie wissen aber nicht, damit umzugehen. Und dann kriege ich eine Mail und ich antworte dann auf diese Mail und versuche dann sozusagen auch einen muslimischen Bestatter oder jemand, der sich darum kümmern kann tatsächlich, um sozusagen auch eine Seelsorge auch mit denen machen kann, Kontakte zu pflegen und auch Kontakte zu knüpfen. Ansonsten sind es teilweise auch Anfragen von Journalisten oder auch von Privatleuten.
Ansonsten würde ich noch gerne wissen, worüber promovierst du jetzt eigentlich?
Meine Promotion geht über die Rezeption türkischsprachiger religiöser Autoritäten in Deutschland. Das klingt sehr, ja, wie soll ich mal sagen, sehr gebrochen. Also man kann sich kaum darunter was vorstellen. Aber insbesondere geht es darum, dass in Deutschland, wenn man über Musliminnen und Muslime redet und über Strukturen redet, man an Verbände denkt, an muslimische Verbände, an Moscheevereine denkt, aber nicht über Ideen. Auch Ideen werden transportiert heutzutage und je nach Bildungsgrad können ja Menschen mehr als 2, 3, 4 oder mehr Sprachen. Und wenn sie dann eine religiöse Konfession haben, also wie zum Beispiel Muslim zu sein, das gilt aber genauso auch für Christen, dann möchten sie nicht nur an dem, was in ihrer Umgebung passiert, teilhaben, sondern sie möchten auch an Ideen irgendwie teilhaben, die beispielsweise aus San Francisco kommen, ja, oder die aus China kommen, aber die mit ihrer Konfession tatsächlich zu tun haben. Und ich möchte untersuchen oder ich untersuche, wie die Ideen aus der Türkei, ja, wie türkische Gelehrte hier in Deutschland rezipiert werden. Das bedeutet, ich muss dann auch tatsächlich mit Menschen zusammenarbeiten, die auch türkischsprachig sind, die neben Deutsch und anderen Sprachen türkischsprachig sich sozialisieren und auch dies von diesen Ideen in Deutschland in den Alltag integrieren. Und ich möchte gucken, wie dieser transnationale Prozess tatsächlich auch stattfindet.
Klingt ja relativ spannend, also immer noch ziemlich kompliziert, aber ziemlich spannend auch.
Ja,
ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg.
Vielen Dank.
Bei der Arbeit. Du bist ja dann auch noch zu dem allem, was du jetzt schon berichtet hast, bei dem Verein Mosaik Deutschland aktiv. Was macht ihr da?
Genau, also Mosaik Deutschland haben wir gegründet. Also wir sind sozusagen 7 Gründungsmitglieder und Mitglieder. Wir sind eine zivilgesellschaftliche Initiative und versuchen zunächst einmal um Heidelberg herum, also in Heidelberg und um Heidelberg herum, kleinere Projekte zu starten. Wir kommen ganz viele von uns, kommen aus der Projektarbeit, teilweise aus der Erwachsenenbildung, aus der Kinderbildung. Also wir haben Lehrerinnen, Dozenten dabei, also sehr viele Menschen, die aus der politischen Bildung kommen. Und wir sehen tatsächlich, dass es nicht nur über Ideen geht, sondern dass man kleine Projekte zunächst einmal initiieren muss. Also vielleicht möchte man das vereinbaren zu sagen, man muss teilweise anderen Strukturen, also anderen Gemeinden, anderen Vereinen zeigen, so könnte das gehen, ja, so könnte so ein Projekt funktionieren und wir möchten kleinere Projekte starten. Wir haben auch eins beispielsweise gestartet jetzt, den Schüleraustausch in Heidelberg, dass Schülerinnen und Schüler teilweise die Familien wechseln oder dass in eine andere Familie gehen und die von ganz anderen Stadtgebieten kommen, in einem ganz anderen sozialen Milieu sind. Und da interessiert es keinen, ob was für eine Konfession diese Person hat oder sowas. Ja, allein, dass ein Kind von einem anderen Stadtgebiet in ein anderes Stadtgebiet sozusagen wechselt und für eine Woche in einer Familie bleibt, gibt es da eine Begegnung. Ja, dass da passiert etwas. Wir haben ja kurz vorher noch geredet und ich habe gesagt, ganz viel wird heutzutage über das Buntsein geredet in unserer Gesellschaft. Wie bunt sind wir? Wir sind bunt, ja, tatsächlich. Und ich glaube, wir sind noch nicht bunt. Ich glaube, wir sind in einem Prozess, wo wir uns entscheiden, bunt zu werden. Also nur die Anwesenheit von Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Zusatzqualifikationen macht nicht unsere Gesellschaft bunt. Aber wir möchten als Verein, auch Mosaik Deutschland, zeigen, ja, tatsächlich, wir sind bunt. Wir sind wie Mosaiksteinchen. Ja, ein tolles Mosaikbild ist nicht uniform, sondern besteht aus ganz, ganz, ganz verschiedenen Farben. Und wir möchten ein Teil des sein, wir möchten auch aktiv an diesem Prozess auch uns beteiligen.
Damit das passiert, ist es ja eigentlich gut, wenn alle Mosaiksteinchen sozusagen zusammenarbeiten. Deswegen würde es mich interessieren, wie was denkst du, wie denken Nicht-Muslimen in Deutschland und Europa, was denken die über den Islam?
Also es gibt, ich kann zunächst einmal nur Daten und Fakten nehmen, die über bestimmte Stiftungsarbeit, bestimmte Statistiken gekommen sind. Ich gebe dir mal zwei Beispiele so als Richtwert. 2010, meines Wissens nach, gab es im Exzellenzcluster Politik und Religion an der Universität Münster, gab es eine Recherche und da wurden über 6000 Menschen befragt, was sie daran denken oder an was sie denken, wenn sie an Islam gefragt werden. Ja? Also was, woran denkst du, wenn du an Islam und Muslime hörst? Und ganz häufig in Deutschland, insbesondere gab es da die Unterscheidung in Deutschland zwischen West- und Ostdeutschland, ganz häufig wurde Schlagwörter wie Engstirnigkeit, Benachteiligung der Frau, Rückständigkeit benannt. Also es gab mehr als 50% haben dies benannt. Termini wie zum Beispiel Friedfertigkeit wurden sehr wenig benannt. Also sehr erschreckend, dass Menschen sozusagen über Islam und Muslime zunächst einmal eine negative Grundhaltung haben. Die Bertelsmann Stiftung, und ich glaube, das ist so das Neueste, was es gibt. Im Januar gab es von der Bertelsmann Stiftung eine Studie, in der festgestellt wurde, dass 57% der Befragten in Deutschland den Islam und Muslime nicht Teil dieser Gesellschaft sehen. Und als Richtwert galt da auch Nordrhein-Westfalen. Um zu sehen, in Nordrhein-Westfalen leben sehr viele Muslime, rein quantitativ, ob sich das unterscheidet. Und interessanterweise hat sich das nur um 4-5% unterschieden. Also auch in Nordrhein-Westfalen hat fast jeder Zweite tatsächlich gedacht oder gesagt, dass Islam und Muslime nicht zu ihrem Deutschlandbild dazugehören. Und eine Frage, die tatsächlich gestellt wurde, oder eine Aussage, die von jedem Vierten, also von 25% angekreuzt wurde, war beispielsweise: Man sollte die Einwanderung auch von Flüchtlingen mit muslimischem Glauben verbieten. Da haben 25% zugestimmt. Ja, das bedeutet, man hat eine Segregation vorgenommen. Man möchte von vornherein Musliminnen und Muslimen nicht gestatten, in dieses Land zu kommen. Ja, weil man eine Angst hat, also wir haben das Stichwort Pegida gehabt von Islamisierung, ja, was tatsächlich migrationstechnisch gar nicht funktioniert. Ja, also ganz der Migrationsbericht von 2013 zeigt uns, dass wir eigentlich in Deutschland eine Rechristianisierung haben, interessanterweise. Weil die meisten Flüchtlinge und die meisten Einwanderer in diesem Land kommen aus Polen, kommen aus Ungarn und aus Rumänien. Und das sind Länder mit überwiegend katholischem Glauben. Das bedeutet, wir haben, wenn wir es nochmal spezialisieren müssen oder spezifizieren möchten, dann haben wir es mit einer Katholisierung unserer Gemeinschaft zu tun und eher weniger um eine Islamisierung tatsächlich.
Warum glaubst du dann, dass trotzdem so viele Leute eben sagen, der Islam oder muslimische Leute wären nicht Teil der Gesellschaft? So, woher kommt das?
Also zunächst einmal glaube ich, es gibt ein Problem mit unserer Vorstellung, was Deutsch ist. Also das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu ermitteln, was für uns tatsächlich Deutsch bedeutet. Wenn wir, dass diese Bilder sind natürlich so negativ konnotiert, aber tatsächlich benutzen wir sie. Also wenn wir an Deutsch denken und wenn wir dann auf einmal an einen nordischen Typ denken, ja, oder eine nordische Frau denken, das bedeutet mit im hellen Teint, mit blauen Augen, ja, und mit blondem Haar. Also ein total abstruses, idealisiertes Bild, mit dem wir schon sehr viele Probleme in unserem wunderbaren Land hatten. Aber genau diese Bilder werden geäußert. Also genau das wird noch geäußert. Also ich gebe dir ein Beispiel. Es gab eine ganz tolle Alltagsdiskriminierung sozusagen, Hashtag. Das war auch ich bin Deutschland, also Hashtag auch ich bin Deutschland hieß das Ganze, von jungen Menschen mit kulturellen Zusatzqualifikationen, die zum Beispiel farbig waren, zum Beispiel ein Kopftuch getragen haben, zum Beispiel lockiges Haar hatten und dunkle Teint hatten. Und die haben Schilder vor sich gehalten und einen expliziten Satz, den sie sehr, sehr häufig neben ihm schon gehört haben, so benannt, zu zeigen einfach: Ja, auch ich bin Deutschland. Du musst mich nicht fragen, wo ich herkomme. weil ich bin hier geboren. Ich habe keine Migration tatsächlich erlebt. Also allein dieser Begriff Migrationshintergrund, klar, ist es selbstverständlich, das ist ein juristischer Begriff, aber er hinkt. Ja, er hinkt tatsächlich, weil da keine tatsächliche Migration von diesen jungen Menschen stattgefunden hat. Wenn ich gefragt werde, was für Migrationshintergrund ich habe, sage ich von aus dem Ruhrgebiet nach Heidelberg, aber nicht mehr. Ich habe sonst keine Migration in meinem Leben erlebt. Ja. Das bedeutet, wir haben in Deutschland zunächst einmal ein Problem mit Deutschsein. Also wir wissen nicht oder wir müssen zunächst einmal gesellschaftlich verhandeln, was wir unter diesem Begriff verstehen. Für mich heißt Deutschland zunächst einmal die Staatsbürgerschaft. Also wenn jemand die Staatsbürgerschaft hat, dann sage ich, er ist deutsch oder sie ist deutsch. Und wenn nochmal die Sprache dazu kommt, wenn jemand sich wohlfühlt in dieser Sprache und sich in dieser Sprache sozialisiert, dann ist es nochmal ein größeres Kriterium. Aber alles andere ist unwichtig in dieser Kommunikation, tatsächlich. Das ist zunächst einmal ein Punkt. Das bedeutet aber mit dem, in Korrelation haben wir auch das, haben wir, glaube ich, in unserer Gesellschaft, aber nicht nur in Deutschland. Ich glaube, das sollte man nicht so spezialisieren. Ich glaube, ganz allgemein haben wir einen Punkt, also von Fremdwahrnehmung. Warum nehme ich andere Menschen fremd wahr? Klar, das kann tatsächlich dafür sein, dass ich zunächst mich selber irgendwo verorten möchte. Ich möchte mich in irgendeine Kollektiv, irgendeine Gruppe, möchte ich mich verorten. Zu sagen, ich bin jetzt, gehöre zu dieser Gruppe. Ja? Und alles andere nehme ich tatsächlich als fremd wahr. Aber wenn dann die Grenzen so stark gezogen werden, dass da kein Austausch stattfindet und auch wenn diese Grenzen sozusagen auch nur geistiger Natur sind, dann entstehen tatsächlich auch innerhalb in dem Miteinander der Menschen noch Grenzen. Also dass Menschen, weil sie so aussehen, wie sie aussehen, weil sie vielleicht eine zusätzliche Sprache sprechen, wie Türkisch, Arabisch, Französisch, Englisch, ja, also als Muttersprache, als zweite Muttersprache, dass sie eine gewisse gesellschaftliche Ausgrenzung erfahren. Ich glaube, das sind so die Grundhaltung oder die Grundprobleme, mit denen wir es zu tun haben. Wenn wir es dann spezialisieren wollen, auf den Islam und Muslime und das, was auch beispielsweise Pegida bedient, ja, oder auch wenn wir an zum Beispiel so einen Fall wie Breivik uns irgendwie vorstellen, ja, so ein Terroranschlag auch dort, dass Menschen tatsächlich irgendwie ganz historisch verankerte Konfrontationen immer noch thematisieren. Es ist so abstrus und so irreal, dass man Konflikte, die vor 500 Jahren, vor 1000 Jahren teilweise stattgefunden haben, zwischen bestimmten Reichen, die zufälligerweise unterschiedlicher Konfession waren und die einen sich als die Rächer des Christentums und die anderen als die Rächer des Islams gesehen haben, dass wir genau dieses Bild und diese Konflikte immer noch in 2015 immer noch importieren. Und das ist so irreal. Und aber damit wird gespielt tatsächlich. Und wenn wir uns überlegen, warum so eine Pegida tatsächlich auch erfolgreich ist. Wir haben in den letzten Jahren und speziell in den letzten Jahrzehnten haben wir ganz häufig das Phänomen, dass Rechtspopulismus salonfähig geworden ist. Ja. Also Rechtspopulismus, rechte Gedanken gut zu äußern, dann wird man nicht immer gleich in den rechten Rand tatsächlich gedrückt oder auch gesellschaftlich gemahnt, dass man vorsichtig sein soll oder dass man, wie man so etwas denken soll, kann. Wenn zum Beispiel so ein Buch wie Thilo Sarrazin es rausgebracht hat, dann tatsächlich dann auch zum Spiegel-Bestseller wird. Dass auf einmal Leute, ich meine, wir erleben das auch in unserer Arbeit und ich habe das sehr oft erlebt. Ich durfte in diesen letzten 5 Jahren bei der Landeszentrale, habe ich mehr als 100 Veranstaltungen mitgeleitet oder auch alleine geleitet. Und genau die Argumentation teilweise lässt sich erahnen, also hinter der Argumentation von bestimmten Multiplikatoren, unter dem, was gesagt wird, sind genau diese Vorwürfe, die beispielsweise Thilo Sarrazin auch und sowas, oder auch wie Political Incorrect, ja, solche islamphoben Seiten, dann auch aussprechen. Das bedeutet, das wird gesellschaftlich kommuniziert, so eine Fremdwahrnehmung tatsächlich.
Und also ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die sagen, in den letzten so 10, 15 Jahren ist es eben gerade diese Salonfähigkeit des Rechtspopulismus so stark gestiegen, dass sie sich jetzt in Deutschland viel weniger wohlfühlen als vor eben 10 oder 15 Jahren. Wie glaubst du, kam es zu dieser Entwicklung?
Du meinst, wie das dazu kam, dass der Rechtspopulismus salonfähiger geworden ist, oder?
Ja, dass immer mehr Leute sagen, ja, warum nicht? Eigentlich stimmt das ja schon, oder? Ich weiß nicht, was die sagen, aber wahrscheinlich sowas in der Art.
Also der Rechtspopulismus lebt ja davon, so eine Identitätspolitik zu machen. Das bedeutet, man versucht, den Menschen ein Bild zu konstruieren, dass ihre Identität, ihre deutsche Identität gefährdet wäre. Also, dass wir in Deutschland eine bedrohte Gemeinschaft sind. Und diese Aussagen sind so salonfähig in diesem Sinne geworden, dass auch schon seit Jahrzehnten rechte Politiker im demokratischen Feld, aber umgekehrt auch demokratische Politiker eigentlich, die eher einem konservativen Milieu angehören, auch im rechten Bereich dann ködern. Ich habe letztens zum Beispiel einen Vergleich gesehen. Tatsächlich bin ich nicht, also in den sozialen Netzwerken beispielsweise, der Ausspruch von, wir sind nicht das Sozialamt der Welt oder Europas, wurde teilweise von der CSU auch mitbedient. Aber das wurde vor ein paar Jahren auch von der NPD benutzt, dieser Ausspruch. Also es bedeutet, da passiert irgendwas. Also es gibt ähnliche Aussagen, ähnliche Argumentation und vielleicht macht man das Ganze, um einfach Wählerstimmen zu bekommen, Klientel zu erreichen. Aber das erzeugt natürlich dann auch irgendwie auch Gegenstimmung. Und auch das erzeugt auch das, dass junge Musliminnen und Muslime, also Menschen, die hier sozialisiert sind, hier aufgewachsen sind und sich tatsächlich als deutsche junge Muslime auch wahrnehmen, auch sich unwohl fühlen in der eigenen Heimat. Also das passiert tatsächlich, dass ich mich damit beschäftige. Manche können kreativ damit umgehen. Aber Kreativität, mit Stigmatas umzugehen, hat viel mit Bildung zu tun. Also wenn junge Musliminnen und Muslime sehr gebildet sind, einen gewissen Bildungsabschluss verfügen, haben sie sozusagen vielleicht die Mechanismen erkannt und vielleicht die Mechanismen irgendwie aufgebaut, mit Stigmatas, gesellschaftlichen Vorurteilen, Ressentiments gegenüber sich, dann auch irgendwie klarzukommen. Entweder humoristisch oder einer anderen Weise. Aber die Frage ist, wie viele Musliminnen und Muslime, speziell im jungen Bereich, haben sozusagen diese Mechanismen entwickelt? Und dann müssen wir uns so klar werden, dass es einfach Menschen gibt, die diese Mechanismen nicht entwickelt haben. Die tatsächlich das, was medial auch kommuniziert wird über Islam und Muslime, teilweise ein Zerrbild der Realität ist. Wenn gerade hat der Vorredner Günther Jauch beispielsweise erwähnt, wenn bei Günther Jauch ein salafistischer Prediger eine halbe Stunde einen Monolog hält und dieser salafistische Prediger sozusagen die Meinung des Islams repräsentieren soll und tatsächlich aber rein quantitativ eher nur 0,1% aller Muslime in Deutschland repräsentiert, weil wir haben es mit etwa 4.500 bis 7.000 sozusagen Salafisten zu tun und dass die 99,9% Muslimen und Muslime nicht dieses Leben führen, wie er führt, nicht die Gedanken haben, wie er hat. Also dieses verquerte Bild, das kriegen junge Menschen mit. Und sie gehen damit ganz anders um. Also wenn sie wirklich es nicht schaffen, kreativ damit umzugehen, weil ihnen gewisse, wie gesagt, Mechanismen einfach fehlen oder weil sie noch nicht gut ausgebildet sind, kann da auch emotional darauf reagiert werden. Kann aber auch mit einer gewissen Ausgrenzung, also nicht heimisch sich zu fühlen, auch gefühlt werden. Ganz häufig ist es so, dass ich habe das erlebt, wenn wir bei Bodelshausen schon waren, ich habe das erlebt bei einem jungen Mädchen, die gesagt hat, also sie hat gewisse kulturelle Zusatzqualifikationen, sie kommt aus Sri Lanka ursprünglich, also ihre Eltern kommen aus Sri Lanka, aber sie ist in Deutschland geboren, genauso wie ihre Geschwister. Sie hat gesagt, ich bin deutsch. Aber der ältere Bruder, der nur 1 oder 2 Jahre älter ist als sie, würde sagen, er ist alles, aber nicht deutsch. Das bedeutet, dass die gleiche Familie, wahrscheinlich der gleiche Bildungsstand, aber auch die gleiche Situation, ähnliche Diskriminierungserfahrungen, die erlebt worden sind, wir haben 2 verschiedene Reaktionen. Das eine ist eine Abkehr von der Gesellschaft und das andere ist ein Versuch, sich sozusagen der Gesellschaft zu sagen, ey, ich bin Teil dieser Gesellschaft, ihr nehmt mich doch an. Das ist aber auch eine Verzweiflungsaktion auf beiden Seiten. Und ich frage mich, ob das sein muss. Also ob das sein muss, dass wir verzweifelt versuchen, uns irgendwie anzubiedern. Also dass Menschen verzweifelt versuchen, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und ob das nicht einfach eine natürliche Haltung sein sollte. Ob nicht einfach Menschen natürlich Teil dieser Gesellschaft sind. Egal was von der Konfession, was von der kulturellen Zusatzqualifikation, was von der wie auch immer, ja, oder was für eine politische Einrichtung, Vorstellung sie haben. Also allein, dass wir uns nicht irgendwie auf ein Miteinander einigen können, das ist so irreal tatsächlich.
Ihr hört die Politik- und Gesellschaftsausgabe der Pfauenspinnerin heute zum Thema Pegida und Erdogan Karakaya ist zu Gast. Du bist Islamwissenschaftler und promovierst derzeit in Frankfurt. Genau, wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, dass, also du hast gesagt, dass jeder Zweite sagt, was hat nochmal jemand, jeder Zweite gesagt, ich möchte es nicht durcheinander bringen.
Also laut der Bertelsmann-Studie, die jetzt im Januar rausgekommen ist, sagt jeder Zweite der Befragten, dass Islam und Muslime nicht zu Deutschland gehören. Und jeder Vierte hat tatsächlich auch gesagt, dass man die Einwanderung von muslimischen Flüchtlingen beispielsweise nach Deutschland auch verhindern sollte. Explizit also Flüchtlinge mit dieser Konfession.
Ja, wir haben gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass du hast gesagt, Rechtspopulismus in den letzten Jahren salonfähiger geworden ist. Ich habe dich jetzt gerade während dem Lied nochmal gefragt, was glaubst du denn, woran das liegt? Oder ist es tatsächlich so, dass mehr Leute diese Gesinnung haben in den letzten Jahren? Oder dass sie, du hast gesagt, dass sie vielleicht auch einfach nur mehr kommunizieren?
Also tatsächlich ist es meines Erachtens von meiner Seite aus oder auch das, was wir auch gerade im Gespräch auch miteinander hatten, sind es ganz, ganz, ganz viele Gründe. Und teilweise wäre das auch jetzt Spekulation, aber wir haben ja auch irgendwie in unserem Gespräch gesagt, vielleicht ist es die Angst einer Euro-Krise, vielleicht ist es die Angst auch tatsächlich dieser Identität, die verloren geht, aber vielleicht ist es auch die Angst, und das ist auch das, was ich ja erwähnt habe, dass Musliminnen und Muslime in Deutschland eine andere Rolle haben. Also wir haben es nicht mehr mit nur den Musliminnen und Muslimen zu tun, die vielleicht mal vom Gemüsehändler kennt oder vom Band bei Audi, der jeden Tag irgendwie Reifen zusammenschraubt, sondern wir haben es auf einmal damit zu tun, dass junge Musliminnen und Muslime in Deutschland dann auf einmal Ärzte werden wollen, Anwälte werden wollen oder auch Lehrerinnen werden wollen mit Kopftuch. Also auf einmal gibt es eine Diskussion, die nicht da war. Das ist tatsächlich so. Ich war jetzt vor 2 Tagen erst noch in Kiel bei einer Veranstaltung, wo insbesondere Menschen sozusagen, die in der Schule arbeiten, also Lehrerinnen und Lehrer oder aber auch die in der Jugendarbeit tätig sind, wo allein das Kopftuch beispielsweise von jungen Musliminnen, auch wenn sie nicht in den Lehrberuf gehen, tatsächlich immer noch diskutiert wird. Also eine in Anführungszeichen Banalität der Alltagskleidung von Musliminnen wird noch sehr ideologisch und sehr emotional aufgeladen und thematisiert. Wir haben es in Deutschland so, dass nach sozusagen 9/11 haben wir eine Konfessionalisierung von Problemen in Deutschland. Das bedeutet, vorher waren diese Menschen Ausländer. Davor waren sie Gastarbeiter. Aber heute oder nach 9/11 waren es auf einmal Musliminnen und Muslime. Und man hat dann Religion so als Präventionsfaktor genommen. Man hat ganz schnell auch Theologien gegründet, wie zum Beispiel auch in Tübingen gibt es jetzt auch eine islamische Theologie. Tatsächlich ist es sozusagen auch eine Initiation aus dem Wissenschaftsrat auch dann. Und man hat ganz, ganz viele Projekte gestartet, auch jetzt, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge dann auch finanziert werden, die insbesondere junge Musliminnen und Muslime dann versuchen sollten zu integrieren. Meine Kritik an dem Ganzen war und ist tatsächlich, dass junge Musliminnen und Muslime, die hier geboren und aufgewachsen sind, keine Integration benötigen, weil das sind Deutsche tatsächlich. Die Hälfte aller Musliminnen und Muslime haben die deutsche Staatsbürgerschaft. Ein Viertel aller Musliminnen und Muslime in Deutschland sind auch in Deutschland geboren. Wir haben es tatsächlich mit deutschen Muslimen zu tun, sich deutsch sozialisieren, vielleicht einen Migration sozusagen Hintergrund, ja, haben. Also das bedeutet, dass ihre Eltern oder ihre Großeltern vielleicht aus einem anderen Land kamen, aber sie sind hier geboren, auch rein staatsrechtlich sind sie Deutsche. Das bedeutet, wir haben eine ganz starke Konfessionalisierung. Ich gebe dir ein ganz banales Beispiel, einfach aus unserem Alltag, was vielleicht auch in Tübingen passiert, tagtäglich. Wenn ein junger Muslim an der Schule gegenüber der Lehrerin irgendwie aufmüpfig war, dann ist er dann auf einmal nicht mehr aufmüpfig, weil er frech ist, weil er ein Lausbub ist oder weil er einfach unhöflich ist, sondern der ist jetzt aufmüpfig, weil er Muslim ist. Also es gibt auf einmal so eine emotionalisierte Haltung und eine Konfessionalisierung von Problemen. Man möchte ganz viele Probleme, die wir haben, die wir in bestimmten sozialen Milieus haben, möchte man auch auf den Islam und auf die Muslime zurückführen. Aber das funktioniert nicht. Damit erreicht man nur das Gegenteilige. Dass junge Menschen, junge Muslime und Muslime sich immer mehr ausgegrenzt fühlen in dieser Gesellschaft. Und vielleicht eine Identität, insbesondere vielleicht die muslimische, nicht unbedingt, aber auch die vielleicht die muslimische, dann überbetonen. Ja. Und sich dann gar nicht mehr als deutsch wahrnehmen. Und das ist, glaube ich, nicht so gesund für unsere Gesellschaft. Ich glaube, es muss so ein harmonisches Ding einfach sein, dass man mit seinen Identitäten irgendwie klarkommt und nicht so eine Überbetonung irgendwie unbedingt braucht, um sich wertvoll zu fühlen, sondern einfach wertvoll fühlen, weil man die Person ist, die man einfach ist.
Du hast ja vorhin schon Breivik erwähnt, der wurde in den Medien halt als ein Typ, der eben einen Amoklauf begangen hat, dargestellt, während eben zum Beispiel die Attentäter auf Charlie Hebdo ganz klar als Islamisten dargestellt wurden. Terror wird ja eh so irgendwie in den Islam ausgelagert, in den Medien ein bisschen. Was glaubst du denn, inwiefern begünstigen sich Islamophobie und Islamismus gegenseitig?
Ich glaube, die Antwort steckt schon in der Frage drin. Das bedeutet, wir haben tatsächlich, gab es jetzt vor kurzem erst vom Norddeutschen Rundfunk eine Sendung für ZAP, wurde gemacht, um zu zeigen, was für Bilder es über Musliminnen und Muslime gibt. Professor Kai Hafes beispielsweise von der Universität Erfurt sagt auch, dass das Bild so verquert ist, dass so eine kleine Anzahl von Menschen, also wenn wir von Dschihadisten oder von Terroristen reden, die diese muslimische Identität haben, dann reden wir von etwa 0,01% aller Muslime in Deutschland. Aber tatsächlich läuft die ganze Medienberichterstattung nur über diese Personen oder über diese 0,1% der sozusagen Menschen, die im salafistischen Milieu sich bewegen. 99,9% der Musliminnen und Muslime sind nicht repräsentiert. Das macht natürlich auch eine Gegenstimmung, auch innerhalb von muslimischen Kreisen. Wenn ich die Verbände mir anschaue, wenn ich die sozialen Netzwerke mir anschaue, muslimische Projekte anschaue, mit muslimischen Jugendlichen darüber unterhalte, ist, dass man so eine Haltung gewinnt von, die möchten uns doch gar nicht so ablichten, wie wir tatsächlich sind, sondern man möchte uns genau in diese terroristische Ebene bringen. Und auch genau diese Kritik laut, die du so erwähnt hast, dass zum Beispiel Breivik als Amokläufer, als Verrückter dargestellt wird und die anderen Männer, die in Charlie Hebdo sozusagen das gemacht werden, als islamistische Terroristen. Ich glaube, da ist das Gefühl in der Gesellschaft, insbesondere in den muslimischen Communities, dass damit zweierlei Maß gemessen wird. Und ich glaube, dieses Gefühl müssen wir wegnehmen. Einfach, wenn Menschen andere Menschen töten, dann ist es Mord. Dann ist es auch Terrorismus, wenn da tatsächlich eine gewisse Ideologie auch dahinter ist. Was sicherlich bei vielen ist, wenn das nicht eine Torschusspanik oder sowas ist. Und ich glaube, diese Vorstellung von, wir möchten einfach mehr repräsentiert werden in den Medien. Man muss vielleicht, also, dass zum Beispiel junge, aktive Menschen auch mal gezeigt werden. Und nicht nur gezeigt werden Menschen, die Probleme haben der Ausgrenzung, labil sind und sich irgendwie jetzt durch das salafistische Milieu dann weiter radikalisiert haben. Also das will die ganze breite Masse an Muslimen und Muslimen in Deutschland nicht sehen. Ihnen ist vielleicht dieses Problem bewusst. Sie sehen das. Aber das sind tatsächlich Einzelfälle, wenn man die Menge sozusagen an Muslime tatsächlich da in Deutschland sieht.
Wir haben jetzt leider gar nicht mehr viel Zeit, deswegen muss ich meine letzten drei Fragen irgendwie zusammenfassen. Was können Politik und Nicht-Musliminnen und Muslime und auch Musliminnen und Muslime in Deutschland eben gegen die immer lauter werdenden Rechtspopulisten und Rechtspopulistinnen tun? Und was kann generell getan werden, damit irgendwie dieses Mosaik irgendwann doch noch passt oder schön wird?
Also ich weiß nicht tatsächlich, was die Politik jetzt machen kann. Auf der Projektebene würde ich sagen, man muss unbedingt Projekte finanzieren und auch Projekte starten, die ein neues Bewusstsein von deutsch, europäisch zu sein. Ich glaube, das brauchen wir jetzt in den Tagen es ist ganz wichtig, auch einfach die europäische Identität auch zu betonen. Also das deutsch, europäisch zu sein, betonen und auch den Menschen bewusster machen. Und nicht so als Selbstverständlichkeit wahrnehmen und mit irgendwelchen Stereotypen um die Köpfe zu hauen. ich glaube, wir brauchen ein neues Bewusstsein von sozusagen, wie gehen wir mit unserer Gesellschaft um? Was bedeutet für uns Bund? Und ich glaube, die Politik oder gewisse Förderung, gewisse Projekte, zivilgesellschaftliche Aktionen, egal ob von Muslimen oder nicht Muslimen, das ist egal, muss intentionieren, dass Menschen einfach sich als natürlich wahrnehmen, also natürlich in der Gesellschaft verorten und sagen, wir sind deutsche Europäer oder europäische Deutsche, was auch immer. Genau, dass diese Identität ohne Probleme auch angenommen wird und dass die Alltagsdiskriminierung auch von Menschen, die vielleicht nicht in einen gewissen Stereotyp reinpassen, der auch falsch ist, dass man damit auch anders umgeht tatsächlich.
Gut, ich bedanke mich ganz arg bei dir, dass du heute hier warst und extra gerne hergefahren bist aus Heidelberg. Und ja, bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr fandet es so interessant wie ich.